Luke Humphreys brilliert, Luke Woodhouse debütiert bei Players Championship 17 und 18. Wir blicken außerdem auf den Viertelfinal-Run von Nico Springer und vieles mehr. Vieles mehr gab es auch in aller Welt, von England nach Asien, Australien, Hildesheim und Schweden. Apropos Schweden, haben diese vielleicht das beste World Cup-Trikot? Diese Frage und viele weitere versuchen wir in dieser Folge zu klären.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch in dieser Woche wieder einmal. Wir melden uns hier mit der ersten Folge in der Wochenmitte. Liegt daran, dass wir die Players Championship Turniere 17 und 18 in Leicester abgewartet haben. Und über diese sprechen wir jetzt. Und wenn ich sage, wir sprechen darüber, dann kann ich das natürlich nicht alleine machen. Man kann sich ja nicht anderthalb Stunden mit sich selbst unterhalten, obwohl vielleicht geht das schön. Schöner ist es aber zu zweit. An meiner Seite sitzt heute nicht mein altbewährter Podcast-Partner Kevin Schulte, aber es ist jemand, der hier im Podcast auch schon häufiger zu Gast war. Es ist sein Podcast-Return. Hier ist Steini Sebastian Steinmetz. Hi.
Moin, hi. Ich wollte gerade sagen, also die 90 Minuten, die traue ich dir durchaus zu, dass du die alleine umkriegst, aber ich glaube, so könnte es vielleicht ein bisschen angenehmer werden.
Ja, so kommen wir vielleicht auf 105 Minuten dann oder so. Nein, lass uns das gemeinsam machen, hier gemeinsam in diese Folge gehen. Erst einmal aber ganz kurz der obligatorische Orga-Block, den muss ich jetzt einmal noch schnell hier runterrattern und dann sind wir auch mehr beim Dialog angekommen. Ich verspreche es dir. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Dann erhaltet ihr in jeder Woche noch eine zweite Folge von Checkout. Aktuell im Premier League-Rhythmus geht es in diesen Folgen mit wechselnden Gästen thematisch um die Premier League. Letzte Woche erschien die Folge mit Laurin Welk. Auch in dieser Woche wird eine neue Folge erscheinen. Die wird Kevin dann wieder machen. Also gerne einmal auf Patreon vorbeischauen. Außerdem in den Shownotes der Link zu Instagram, zu Twitter, zu TikTok, zu unseren Social-Media-Kanälen. Gerade auf Instagram könnt ihr diese Woche wieder einmal Teil des Podcasts sein, indem ihr antwortet und reagiert auf unsere Frage der Woche. Und ihr findet auch noch den Link zum Sport 1 Darts Newsletter und in den Shownotes. Das aber soweit jetzt zur Vorrede. Lass uns jetzt reingehen, Steini, in die Analyse von den Players Championship Turnieren 17 und 18. Wir hatten diverse Absagen auch von dem ein oder anderen Topspieler. Littler, Van Gerwen, Price, Anderson, Aspinall, Matthias Ehlers, allesamt nicht mit dabei. Spontane Absage noch am Dienstag von Luke Humphreys nach seinem Titelgewinn am Montag. Montag, der Titel von Luke Humphreys, kam nicht überraschend, dann aber wirklich überraschend gut, oder?
Ich wollte gerade sagen, die Absagen haben jetzt auch nicht wirklich gewundert. Und der Titel von Humphreys, da ich ja so ein kleiner Supporter von Humphreys bin, hat mich das natürlich total gefreut. Ich habe auch mittendrin, kann ich mich erinnern, gestern, dass ich mal einen Screenshot geschickt habe, weil das war, glaube ich, das vierte Spiel in Serie, was er 100 plus gespielt hat. Ist dann aber vom 116er-Schnitt noch auf einen schwachen 105er-Schnitt, glaube ich, gefallen. Also war schon beeindruckend, was er da jedes Spiel abgerissen hat.
Ja, es war unfassbar beeindruckend, das stimmt. 104,57 sind es am Ende im Tagesschnitt. Das ist der zweithöchste Sieger-Tagesschnitt jemals bei einem Players-Championship-Turnier. Nur Peter Wright in 2020 war besser, damals sogar mit über 106 Punkten. Muss man sich auch nochmal zu Gemüte führen, wie gut Peter Wright damals war, wenn man jetzt nochmal auf seine Leistung blickt. Also wirklich, Chapeau ab vor Prime Peter Wright. Aber jetzt geht es hier um Luke Humphreys, 104,5 Punkte, das spielst du nicht mal von ungefähr, kommt auch von einem wirklich sehr guten First-Nine-Tages-Average, musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, im First-Nine-Tages-Average 114 Punkte von Luke Humphreys. Es ist sein siebtes Players-Championship-Turnier, welches er dieses Jahr gespielt hat, der zweite Titel, den er eingefahren hat, das ist schon fast so eine Wessel-Nyman-Quote, ne? Also auch Luke Humphreys hier sehr ordentlich unterwegs und du hast es schon angesprochen, du hattest gerade nach den ersten drei Spielen draufgeschaut, gerade auch wenn man sich den Weg anschaut, den er genommen hat, dann hat er es so unfassbar souverän und eindeutig bestritten.
Ja, ich gucke mir mal die Turnierbäume bei der Auslosung auch von den Deutschen an und habe auch gedacht, ja, für den einen oder anderen könnte was gehen. Dann habe ich gesehen, dass Jorik, wenn er gewinnt, in der zweiten Runde dann gegen Humphreys spielen muss. Da dachte ich auch, ja, man wünscht sich vielleicht dann wahrscheinlich ein anderes Los, als dann auf Humphreys zu treffen, wenn er davor die Premier League relativ gut gespielt hat. Das war sehr undankbar.
Relativ gut ist ja quasi noch untertrieben, was Luke Humphreys da am Premier League Spieltag Nummer 15 abgerissen hat. Das konnte man in der Folge mit Laurin am Donnerstag hören oder kommt auch in der Analyse noch einmal in dieser Folge relativ zum Schluss. Also da dann auch nochmal die Premier League Thema. Hier, du hast es angesprochen, im zweiten Spiel schlägt der Jurik Hofkins quasi in Anführungsstrichen nur mit 103 Punkten im Schnitt. Das war sein drittschlechtestes Spiel an diesem Tag. Zuvor war es brillant gegen Rhys Griffin, 112 Punkte. Nach dem Spiel gegen Jorik, gegen Justin Hood, spielt er dann 109 Punkte. Gegen Christian Kist 105 Punkte im Viertelfinale. Mit Abstand die schwächste Partie, 94 Punkte. Ich glaube, wir beide wären nicht so ganz betrübt und schlecht drauf, wenn wir sagen würden, am Ende des Tages war 94 Punkte unser schlechtestes Spiel. Luke Humphreys konnte sich zum Glück davon wiederholen, spielt da nochmal 102 Punkte gegen Danny Noppert im Halbfinale und 104,89 im Finale gegen Jermaine Vatimena. Lässt wirklich gar nichts anbrennen. Also die Ergebnisse 6-3, 6-1, 6-2, ein 8-4 am Ende im Finale, das ist wirklich, das ist super eindeutig gewesen.
Ja, vor allen Dingen, normalerweise ist es ja so, wenn du als Spieler irgendwie einen 100er-Schnitt dabei hast, dann war das ein Bombenspiel. Und du gehst ja jetzt mit Recht auch relativ zügig drüber, aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist einfach 103 das drittschlechteste Spiel des kompletten Tages ist, das ist schon wild.
Ja, das ist ein absolutes Top-Spieler-Niveau und da muss man dann auch sagen, dass Luke Humphreys vielleicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder in die richtige Form kommt, um die Premier League Playoffs dann noch etwas spannender zu gestalten und Luke Littler da eventuell Paroli zu bieten. Vielleicht erwartet uns dann ja ein spannenderes Premier League Finale, welches wir dort sehen werden, vielleicht auch spannender als das Finale bei Players Championship Turnier Nummer 17 zwischen Luke Humphreys und Jermaine Vatimena. In der Partie startet erstmal Jermaine Vatimena relativ stark. Mit 11 und 17 Darts führt er 2-0. Humphreys antwortet dann in 13, 12 und 12 Darts. Also schon absolut unfassbare erste 5 Legs in diesem Finale. Danach flacht das Niveau so ein bisschen ab. Aber abgeflacht ist dann noch fast zu negativ ausgedrückt. 5 der nächsten 7 Legs gehen in der 5. Runde raus. Das ist auch immer noch ein absolutes Wahnsinnsniveau. Man muss auch sagen, für Jermaine Vatimena jetzt mit seinem zweiten Players Championship Finale in dieser Saison auch wirklich ein sehr, sehr guter Tag.
Ja, Vatimena ist, wenn der Touch hat, ist ja auch ekelhaft zu spielen, weil der wirklich scored wie ein Wilder. Also von daher, kommt nicht wirklich überraschend. Nur, also das kann auch mal sein, dass es relativ dankbar ist, dass du den kriegst, weil er dann gar nicht in der Partie findet. Ich weiß nicht, ob das manchmal vom Tempo abhängt oder vom Gegner. Wär spannend, das von ihm selber mal zu hören. Oder vielleicht hat er wieder 10 Kilo abgenommen und dass er deswegen irgendwie falsch steht oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn der das konstant abrufen kann, dann ist... Ja, also ich bin gespannt, wohin die Reise bei dem geht.
Jermaine Vatimena steht übrigens im Players Championship Finals Race sogar über Luke Humphreys. Humphreys ja mit 2 Titeln in dieser Saison. Hat mich ein bisschen gewundert, fast diese Statistik, weil ich Vatimena gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Ja, er hat 2 Finals, aber Humphreys hat wie gesagt 2 Titel. Vatimena hat auch ein bisschen mehr gespielt, aber steht da echt gar nicht so verkehrt da, jetzt nach der Hälfte der Saison, die gespielt wurde. Und auch sein Turnierbaum sieht nicht so verkehrt aus. Gewinnt gegen Alexander Merckx, gegen Jeffrey Sparidan, Steven Burton, Dimitri Vandenberg und Steven Bunting. Und dann im Halbfinale packt er sein bestes Spiel des Tages aus. 111 Punkte im Schnitt beim 7-2 gegen Kevin Dutz. Also auch Jermaine Vatimena hier mit 110 plus hat sich nicht verkehrt verkauft und am Ende auch verdient das Finale erreicht.
Ja, absolut. Also richtig gute Partien. Das Einzige, was dann halt seine Off-Partie war, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich da leider nicht zu sagen, ob das irgendwie an einzelnen Legs lag, wo er dann nicht gecheckt hat oder wo beide wirklich ein schlechtes Niveau hatten. Aber das war ja das Achtelfinale gegen Dimi. Aber vielleicht musste er sich dann auch nicht strecken und im Endeffekt, wenn es dann reicht, dann springt das gute Pferd auch nicht höher, als es muss, ne?
Ein Pferd, welches genauso hoch gesprungen ist, wie es musste, war am Dienstag Luke Woodhouse. Er gewinnt seinen ersten PDC-Senior-Titel. Endlich, könnte man auch sagen. Er ist so jetzt gefühlt nach Kevin Dutz der Nächste, der an der Reihe ist, also bei dem es sich jetzt schon angebahnt hat, ob der guten Leistung, die er in den letzten Wochen und Monaten im letzten Jahr auch schon gezeigt hat. Und jetzt kann er sich endlich dafür belohnen. Gewinnt am Ende im Finale gegen Andrew Gilding mit 8-4. Sehr hochklassiges Finale, muss man auch sagen. Luke Woodhouse braucht am Ende 102 Punkte im Schnitt, Gilding etwas unter 100 Punkte. Gilding, der in die Partie gut reinkommt, erst einmal 3-0 führt, dann kommt Woodhouse auf 3-3 dran. Gilding legt noch einmal vor zum 4-3 und dann gibt es 5 Legs in Folge für Luke Woodhouse. Ich finde, er hat's insbesondere mit sehr starken Anwurflecks geregelt, also da hat er dann nicht mehr viel anbrennen lassen, holt von den 3 Holds, die er am Ende braucht, 2 davon in 11 und in 13 Darts, da ist dann selbst für einen so besonderen Spieler, der seinesgleichen sucht wie Andrew Gilding, dann vielleicht die Messe auch schon gelesen.
Also es ist auch absolut verdient, dass Luke Woodhouse jetzt endlich mal einen Titel hat, weil anders als ich das letzte Mal im Podcast war mit Nils Sonnefeld, habe ich bei Woodhouse die Entwicklung ein bisschen mitbekommen, beziehungsweise wie er die letzten Monate abgeschnitten hat. Und der steht gut da und irgendwie war es auch absehbar, dass es irgendwann passiert. Aber dass es dann so zügig geht, damit hätte ich dann nicht gerechnet. Aber wie gesagt, absolut verdient.
Luke Woodhouse setzt sich an diesem Tag durch gegen Greg Ritchie, Jimmy van Schie, Willie O'Connor, Charlie Manby, Johnny Clayton und Harry Ward. Über Harry Ward sprechen wir gleich nochmal ganz kurz, bei dem auch keine Selbstverständlichkeit, dass er im Halbfinale stand und dann eben im Finale gegen Andrew Gilding. Und Andrew Gilding müssen wir auch nochmal herausstellen. Denn der hätte fast den zweiten Titel innerhalb von einer Woche geholt. Also was wäre das für ein unfassbarer Wahnsinn gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Also das wäre hier gefühlt der Goldfinger Remake gewesen nach, keine Ahnung, 1968 oder wann kam der Goldfinger Film raus, damals mit Gerd Fröbe. Aber Andrew Gilding, der viel schönere Goldfinger Darsteller. Andrew Gilding setzt sich durch zum Beginn des Tages gegen Leon Weber, dann gegen Brandon Dolan, gegen Jack Tweddle. Alle diese Partien gewinnt er mit 6-4. Dann haben wir ein 6-5 gegen Darius Labanauskas, ein 6-2 gegen Nico Springer und im Halbfinale ein 7-6 gegen James Wade. Wade verpasst einen Matchstart und dann checkt Gilding irgendwie 106 Punkte oder irgendwo sowas in dieser Range, so ein typisches Gilding-Finish. Wade, wie gesagt, verpasst den Matchstart. Gilding kriegt diesen einen Dart auf Doppel, haut den einfach rein, gibt einfach nur den Handshake, geht ohne die Mimik zu verziehen zum Board, zieht seine Darts raus und verlässt das Bild der Kamera. Also es war schon wieder so ein Andrew-Gilding-Moment, das ist Wahnsinn.
Ja, ich würde gerne mal wissen, ob der wirklich innerlich auch die ganze Zeit so cool ist, weil wenn man den beim Spielen zusieht, dann wirkt das immer so, als juckt den das alles gar nicht. Und deswegen, Darts ist ja mental sehr, sehr, sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll und bei ihm sieht das so aus wie, ja, ist halt ein Hobby. Also, ne, er macht das halt so ein bisschen, wenn es klappt, freut er sich, wenn es nicht klappt, regt er sich auch nicht großartig auf. Also von daher ist immer, wirkt immer sehr, sehr cool an Bord.
Ja, zu Andrew Gilding habe ich auch schon wirklich ein paar echt besondere und kultige Geschichten gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht alles eignet sich hier vielleicht auch für den Podcast, aber Andrew Gilding, der da wirklich, ich sag mal, in der Halle mit seinen ganz großen Kopfhörern da am Tisch sitzt für sich und dann mal wieder ans Board geht und wenn das Players Championship Turnier vorbei ist, gerade in England oder sowas, dann geht's halt auf das Hotelzimmer und dann hat er halt seinen Gaming-PC dabei und dann wird halt mit seinem Gaming-PC da ein bisschen noch gespielt und Co. Ne? Also Andrew Gilding wirklich so ein bisschen out of character, wirklich, also ja, ich habe es in der letzten Woche, glaube ich, schon gesagt, also Andrew Gilding, never change, so in die Richtung, weil er ist ein Unikat in der Dart-Szene.
Ja, ich habe ja auch den Podcast von Emma Paulke eine Zeit lang gehört, da hat er auch über Gilding gesprochen und sagte, das war einer der ganz wenigen Spielern, mit denen er halt nie warm wurde, also weil er irgendwie zweimal mit dem am Tisch gesessen hat oder so und die ganze Zeit so kein Material da war zum Reden. Das fand ich dann auch ganz spannend, weil ich dann auch vermute, dass, ohne dass Gilding das unhöflich meinte, aber vielleicht hatte der auch einfach keinen Bock, weil der keinen Bezug zu der Person hat und dann fühlte der sich halt auch nicht genötigt, da irgendwie großartig mit dem zu reden. Also ich fand die ganze Geschichte irgendwie, klar, aus Elmers Sicht natürlich ja, ein bisschen anstrengend, aber ich fand die ganze Geschichte grundsympathisch. Also warum soll er sich da verbiegen, wenn er da nicht zwingend dran interessiert ist?
Ja, Jack Langston hat über Andrew Gilding erzählt, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob es hier im Podcast war oder ob es mal privat war, aber wo er meinte, Andrew Gilding ist so genau der Typ, wo du erstmal wirklich mit warm werden musst, um so quasi in seine Zone, in seine Gruppe reinzukommen. Ansonsten wirkt er immer ein bisschen distanziert und merkwürdig. Wenn du aber einmal in dieser Gruppe drinne bist, dann ist Andrew Gilding einer der lustigsten Typen, die rumlaufen. Einer mit so einem ganz, ganz tollen, trockenen britischen Humor so in die Richtung. Und das kaufe ich ihm auch hundertprozentig ab, ohne dass ich jetzt hier in der Freundesgruppe von Andrew Gilding irgendwo auftauche. Aber das kann ich mir wirklich gut vorstellen, wie der so einen richtig schön trockenen englischen Humor hat. Naja, wie dem auch sei, so viel zu Andrew Gilding. Lass uns vielleicht neben Gilding, neben Woodhouse, neben Vatimena und Humphreys noch auf ein paar weitere Gewinner von diesen beiden Tagen schauen, hier von den Players Championship Turnieren 17 und 18. Und da habe ich mir mal drei Namen hier notiert. Zum einen Harry Ward steht als Challenge Tour Nachrücker im Halbfinale am Dienstag. Keine Selbstverständlichkeit, muss man ehrlicherweise sagen. Kevin Dutz, zwei unfassbar starke Tage, Halbfinale und Viertelfinale, bestätigt seine extrem gute Form. Und Dimitri Vandenberg steht bei mir hier auch in der Kategorie. Ein Achtelfinale, ein Boardfinale, auch das beim Dreammaker, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Definitiv. Zu Harry Ward habe ich eine kleine kurze Geschichte. Und zwar habe ich ja witzigerweise nach Rücksprache mit dir die Challenge Tour in Hildesheim gespielt und saß unter anderem an einem Tisch mit Jamie van de Weert, der die Challenge Tour, würde ich sagen, sehr, sehr ordentlich gespielt hat, aber ein bisschen Pech hatte mit den Gegnern. Beziehungsweise, dass die Gegner dann auch noch alle sehr, sehr gut gespielt haben. Und einen Tag hat er dann gesagt, ja, ich spiele gleich gegen Harry Ward. Und dann habe ich gesagt, ja, den kenne ich nicht. Den haust du ja wohl weg. Und dann kam er vom Board wieder und sagte, ja gut, ich habe ganz ordentlich gespielt, aber der hat 97 gespielt und 6-2 gewonnen. Und ich glaube, Jamie hat selber 92 gespielt und sagte selber, kein Hauch von einer Chance. Also war da ein bisschen bedröppelt, aber ja, seitdem kenne ich Harry Ward oder den Namen besser gesagt.
Ja, ich sag mal so, Jamie hatte wirklich ein bisschen auch Pech mit den Auslosungen und mit den Spielen bei der Challenge Tour, aber ja, musst du auch so ein bisschen die Griffel heben, dafür Harry Ward nicht zu kennen. Man muss nicht jeden Spieler kennen, aber Harry Ward, ich sag mal jemand, der gut, da merke ich jetzt auch einfach den Altersunterschied zwischen uns beiden auch, ne? Das ist ein Spieler, der hat damals dann sehr gut gespielt. Das war wahrscheinlich vor deiner Zeit, ne? Also
ja. Ja, ich dachte eigentlich, der Spruch mit dem Alter kommt erst später bei den Trikots, aber schön, dass der jetzt schon kommt. Aber also, dass dich das wundert, dass ich Harry Ward nicht kenne, weil wenn ich Nils Sonnefeld letztes Jahr nicht auf dem Schirm hatte, darfst du dich bei Harry Ward, glaube ich, auch nicht wundern. Und als, ich glaube, ich war im Podcast auch, als Joe Hunt irgendwie diese zwei Läufer hatte, bei den Players Championships, wo er, glaube ich, einmal im Finale war und ich die ganze Zeit nur Hunt gelesen hatte und ich dachte, ich bin fest davon ausgegangen, dass es Adam Hunt war. Deswegen, also wer Joe Hunt nicht kennt, dann darf mir keiner böse sein, glaube ich, dass ich Harry Ward nicht kannte.
Ja, ich glaube, aber den Fehler, also da bist du wirklich nicht alleine. Da bist du nicht, also da bist du in der Dart-Szene nicht der Einzige, der Joe und Adam Hunt durcheinander wirft. Joe Hunt wirklich mit sehr guten Leistungen aktuell, aber der ist noch nicht so gesichtsbekannt, weißt du? Also den hat man noch nicht so vor Augen, dadurch, dass er eben auf der Challenge Tour und auf den Players Championship Turnieren sehr gut spielt, aber der ist noch nicht so ein Spieler, den man so tagtäglich vor Augen hat. Aber gut, wie dem auch sei. Wo Gewinner sind, da gibt es dann meistens auch Verlierer. Ich habe mir auch drei Namen auf der Verliererseite aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du den einen davon kennst, Nils Sonnefeld. Nein, also Nils Sonnefeld für mich jetzt kein glasklarer Verlierer, aber so ein bisschen mit eher so Sorgenkind-Augen gesehen. Hat noch ordentliche Leistung gezeigt, aber im Stream gab es so die ersten Datitis-Ansätze bei ihm zu erkennen. Ich finde, also das war auch schon mein Take, bevor Nils Sonnefeld jetzt die ersten Probleme hatte, den Dart loszulassen. Nils Sonnefeld hat aber auch einen Wurfstil, der so ein bisschen anfällig dafür ist, glaube ich, von Dartitis befallen zu sein, weil er nicht so smooth einfach durchgezogen ist, sondern so ein bisschen, ja, der bietet dafür leider Potenzial. Ansonsten, Ricky Evans würde ich mal anführen. Average von 79 und 77. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht wieder Krämpfe in der Hand, wie wir es auch mal bei der WM schon gesehen haben oder so. Und ansonsten, Pero Ljubic, habe ich zwei große Fragezeichen dran. 57,78 Punkte im Average gegen Ryan Searle, der selber 107 Punkte gespielt hat am Montag, also 50 Punkte Differenz zwischen den beiden, und nach den 57 am Montag nochmal 62 Punkte im Average am Dienstag. Das lief anders als geplant.
Bei Pero bin ich mal gespannt, was da rauskommt, weil, also wenn du als Profi oder als Tourcard-Inhaber 57 und 62 spielst, also da muss ja irgendwas sein. Ob das am Gesundheitszustand liegt oder irgendwie Arm, Ellenbogen, Schulter. Aber also da wird mit Sicherheit, wird man da zeitnah was lesen, dass der da irgendwie was hat, weil sonst anders kann ich mir das nicht erklären. Und Sonnefeld, hast du definitiv recht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe mit dem Wurfstil, habe ich gedacht, wie kann man so Dart spielen? Aber ich glaube, der nimmt das Ganze ja so ein bisschen mit Humor, deswegen ja auch dieser Spitzname, weil der Ellenbogen ja, glaube ich, überall hin wandert beim Werfen. Deswegen habe ich gedacht, der hat sich mit dem Wurfstil so ein bisschen vom Kopf damit abgefunden und dachte, das ist so einer, der, wo es dann gar nicht anfällig wird Richtung Dartitis. Deswegen war ich da sehr überrascht, als ich das mitbekommen habe.
Gehen wir über zu der Analyse der deutschen Leistung bei diesen beiden Tagen. Wir halten erst einmal fest, wir haben eine Bilanz von 20 Siegen zu 28 Niederlagen, macht eine Bilanz von 0,71. Das ist definitiv in dem normal guten Bereich aus dieser Saison. Letzter Block hatten wir ja, dem letzten Block hatten wir die beste deutsche Bilanz mit 0,84 Siegen zu Niederlagen. Jetzt sind es 0,71. Das ist, wie gesagt, okay bis gut aktuell, und insbesondere ein Mann hat die deutsche Bilanz positiv geprägt, das ist Nico Springer, steht für sich selbst bei einer 5:2er Bilanz. Am Montag holt er einen Sieg über Owen Bates, geht dann raus gegen Derek Colson, und ja, heute am Dienstag gab es einen Viertelfinal-Run mit Siegen über Shane McGurk, Jeffrey Deswan, Joe Cullen und Ross Smith, unterliegt dann dem späteren Finalisten Andrew Gilding, könnte man fast sagen, wenn man sich dann Andrew Gilding im Viertelfinale, James Wade im Halbfinale, Luke Wouters im Finale potenziell anschaut, wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen für Nico.
Definitiv. Also mit den ganzen Absagen, also Mensur Sujovic hat es ja gesagt, dass das nicht so cool ist, wobei er wahrscheinlich nicht die Players Championship explizit gemeint hat, sondern eher die European Touren. Und ich gucke mir auch lieber so eine Spiele hier an oder so eine Players Championship, wo ein Littler nicht dabei ist, wo wir Littler schon wieder im Finale haben, wo dann halt auch viel möglich ist. Und ich denke, da hat sich Nico vielleicht dann auch noch einen Schnaps mehr ausgerechnet, wobei er mit dem Ergebnis natürlich absolut zufrieden sein kann.
Ein weiterer Deutscher, der mit diesen beiden Tagen zufrieden sein kann, jetzt hier auch endlich mal in Anführungsstrichen anhand seines Potenzials gemessen, soll nicht despektierlich klingen, aber anhand seines Potenzials gemessen endlich mal mit einer positiven Bilanz aufwarten kann. Jorik Hofkins holt sich am Montag den Sieg über Philipp Berescha, da liegt dann Luke Humphries, und am Dienstag gibt es die Siege über Nathan Potter und Connor Scott, gewinnt beide Partien im Decider, verliert dann mit 2-6 gegen Jeffrey Sparidans, aber trotzdem jetzt mal hier mit einer positiven Bilanz und einem positiven Gefühl, nehme ich mal an, die Heimreise antreten. Ich weiß nicht, du kennst ihn sicherlich auch schon ein bisschen über die Jahre. Was siehst du an Potenzial in Jorik?
Jorik kenne ich tatsächlich noch gar nicht so lange, sondern erst seit der Super League, beziehungsweise durch ein paar Next-Gen-Turniere. Und der hat auf mich immer den Eindruck gemacht, dass der extremst locker ist und dass er sich teilweise auch, also was sich doof anhört, aber auch für den Gegner mitfreuen kann. Das heißt, dass Arno beispielsweise bei der Super League das Finish rausgenommen hat, hat Jorik sich mit ihm gefreut, und das führt ja häufig dann auch dazu, dass du eine gewisse Lockerheit hast, und das dürfte eine Riesenstärke von ihm sein. Deswegen bin ich bei Jorik eigentlich super entspannt der ja jetzt, ich glaube, seit Mai auch seiner beruflichen Tätigkeit jetzt nachgeht. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt zukünftig weitergeht und vor allen Dingen, was er vorhat. Also beruflich, ob er dann, ja, ich sag mal, sollte er die Tourcard abgeben, ob er dann nochmal alles dran setzt, wieder eine zu bekommen oder das dann erst beispielsweise so macht wie Nico Springer, weil Jorik ist ja auch noch super jung, dass er dann erstmal anständig die Ausbildung zu Ende bringt, arbeitet etc. und danach nochmal richtig angreift, weil das Potenzial dafür hat er sicherlich.
Vier Deutsche haben wir mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2 Siegen und 2 Niederlagen. Zum einen Gabriel Clemens, für ihn gab es Siege über Luke Woodhouse und Jermaine Vatimena. Jermaine Vatimena schlägt er am Dienstag trotz 7 Punkten weniger im Average, die er spielt, klar mit 6-3. Marvin Kraft, der holt sich einen Decider-Sieg gegen Raymond van Barneveld und einen Sieg gegen Damon Hatter am Dienstag, obwohl er gegen Damon Hatter sogar mehr als 9 Punkte weniger im Schnitt spielt. Kai Gotthard, der stand im Bordfinale am Dienstag, am heutigen Aufnahmetag, nach Siegen über Viktor Tingström und Karel Sedlacek. Unterliegt dann Ross Smith mit 5-6, führte 5-4 und dann spielt Ross Smith 12 und 13 Darts. Das ist natürlich auch absolute Spitzenklasse in dem Moment dann. Und Lukas Wenig, der hat 2 Siege zu verbuchen, eben wie die anderen auch. 1 Sieg über Nils Sonnefeld und 1 Sieg am Dienstag im deutschen Duell über Max Zerwinski. Lukas Wenig, muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen, geht am Montag raus mit 1-6 gegen Ryan Meikle mit einem 76er Schnitt. Das ist sein schlechtestes Spiel diese Saison bislang. Steini, wie schauen wir vielleicht auf diese 4 Deutschen hier als Paket?
Ja, als Paket finde ich es ein bisschen schwierig, weil man verschiedene Voraussetzungen hat mit Gabriel Clemens, der gefühlt seit Ewigkeiten die Tourcard hat. Und dann mit Marvin Kraft beispielsweise, der für mich eigentlich, also den nehme ich mal als direktes Gegenstück, der für mich am überraschendsten die Tourcard geholt hat. Und jetzt hast du gesagt, der hat einen Schnitt, ich glaube, du hast es gesagt, gegen Kim Heibrechts von unter 80 gespielt. Ich habe mir die, weil ich die Spiele nicht genau bewerten kann, weil ich leider nicht live gucken konnte, aufgrund von Arbeit, habe ich mir nur dann immer den...
Nimmst du den nicht jeden Tag frei, wenn Players Championship Turniere sind?
Normalerweise schon, aber das konnte ich jetzt heute und gestern leider nicht. Deswegen hat das nicht geklappt. Aber das, was Marvin spielt, also der überrascht mich eigentlich von den neuen Tourcard-Holdern am positivsten. Aber das liegt halt auch daran, wie gesagt, dass er für mich am überraschendsten war, dass er die Tourcard überhaupt geholt hat. Weil er spielt gegen Van Barneveld, spielt er 93. Heute hat er dann auch 87 und 87 gespielt. Also ich finde, der spielt halt konstant ein gutes Niveau und dass dieser Schnitt unter 80, den er spielt, eher so ein bisschen Ausreißer ist. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen zurückgeblättert bis im Players Championship 13 und der hat 84, 95, 91 und 88 gespielt. Der hat damit zwar immer verloren, aber dann auch teilweise gegen Ryan Searle oder Noppert. Deswegen, also ich finde, der spielt schon ein sehr, sehr gutes Grundniveau. Also von daher, ich wäre jetzt an Marvins Stelle eigentlich gar nicht so traurig, weil gut, du spielst zwar irgendwie 9 Punkte weniger als Damon Hatter, aber ist ja wurscht, den Sieg nimmst du mit. Und auf so einem Niveau, finde ich, kannst du eigentlich ganz gut aufbauen.
Ja, am Ende des Tages, ne, nichts ersetzt Siege. Und natürlich langfristig ist es eher gut, die Leistungen sehr stabil und sehr gut zu haben, als jetzt die Siege zu holen, weil langfristig wird sich das Niveau immer durchsetzen, aber gerade kurz- bis mittelfristig brauchst du einfach die Siege, egal wie. Und du musst ja auch nicht jede Partie schön gewinnen und nicht jede Partie muss sich schön in der Statistik lesen und auch nicht jede Partie muss aus der Statistik erkenntlich sein, warum sie in die eine oder andere Richtung gegangen ist. Am Ende musst du die Partie halt einfach gewinnen. Punkt. 4 Deutsche haben wir hier, die jeweils einen Sieg geholt haben. Das ist zum einen Max Hopp, der hat sich einen Sieg über Ian White geholt, verliert dann gegen Kieran van Veen am Montag. Martin Schindler holt sich einen Sieg gegen Kordecker, verliert an den beiden Tagen einmal gegen Tom Bissell und einmal gegen Jack Tweddle. Leon Weber, gewinnt im deutschen Duell gegen Kai Gotthardt am Montag mit 6:5, spielt ein 12-Darter zum Match, musste auch erstmal so machen, unterliegt dann Kevin Dutz mit 5:6, hatte sogar die Chance auf den Matchgewinn, kann diese nicht nutzen, unterliegt in der ersten Runde, wir haben es schon angesprochen, Andrew Gilding und Pascal Ruprecht, der holt sich am Montag den Sieg über Rusty Jake Rodriguez, geht am Montag raus gegen Ryan Searle, am Dienstag gegen Tommy Lischmann. Dein Blick vielleicht auf dieses zweite deutsche Quartett.
Ja, also eben sollte ich auch viel über vier Leute was sagen, habe es tatsächlich über zwei gemacht, das würde ich hier dann wieder identisch machen.
Kannst du jetzt ja über die anderen sechs was sagen.
Ja, ja gut, also was halt auffällig war, ist zum Beispiel bei Max Hopp, da spielt er erst über 100 im ersten Spiel gestern und dann im zweiten unter 80. Das war irgendwie so ein deutsches Phänomen, also über alle hinweg, die in die zweite Runde gekommen sind. Es hat keiner einen deutlich besseren Schnitt gespielt, sondern es waren alle schlechter, außer Pascal Ruprecht, der so einen ähnlichen Schnitt nochmal gespielt hat. Also es war ganz interessant zu sehen. Ich weiß nicht genau, woran das lag, ob alle an einem Tisch saßen und der Tisch war verhext, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten ist dieser Block natürlich, ja, wenn du dir Martin Schindler anguckst, dann hat man da natürlich schon eine andere Einstellung oder eine andere Erwartungshaltung als jetzt beispielsweise bei Leon, Pascal Ruprecht, Max Hopp, da jetzt auch ein bisschen weiterzukommen.
Weiter kommen wir im Skript und zwar zum dritten deutschen Quartett. Es ist das Quartett der Spieler, die keine Partie gewonnen haben an diesen beiden Tagen. Max Zerwinski unterliegt Mike Kaivenhoven und Lukas Wenig. Dominik Grüllich, der unterliegt Jimmy van Schie und Ryan Joyce. Gegen Jimmy van Schie vergibt er 1-2 Matchstarts. Gegen Ryan Joyce hatte er Anwurf im Decider. Die Partie lief auch im Stream, habe ich heute Nachmittag geschaut, kann das aber nicht ganz durchbringen. Ricardo Pietrzko, vielleicht kannst du uns da gleich nochmal ein, zwei Worte zu sagen, da ihr durch die hannoversche Nähe ja auch näher aneinander seid und du ihn ab und an mal siehst, unterliegt Dirk van Dijvenbode und Jeffrey Sparidans und Arno Merck unterliegt in seinen Auftaktpartien Chris Landmann und Daryl Gurney. Vielleicht kannst du uns ja sogar zu den letztbeiden genannten noch was sagen, weil du ja zu beiden einen Kontakt pflegst.
Jetzt habe ich mit Arno auch schon länger nicht mehr über die Challenge Tour oder allgemein über die PDC gesprochen. Ich kann das ja nur von außerhalb so ein bisschen bewerten. Aber auch da würde ich es halt so ein bisschen sehen wie bei Marvin Kraft. Also wenn du das erste Jahr deine Tourcard hast, dann erwarte ich halt nichts Exorbitantes, sondern dann halt, dass du ein gewisses Niveau spielst und darauf aufbaust. Und das macht Arno eigentlich. Und oft hat er das Timing auf seiner Seite und das hat er in den Spielen dann halt nicht gehabt. Und dann ist es halt leider auch verdient, dass er rausgeht. Und ich glaube, die Partie, dass Landmann auch sehr, sehr ordentlich gespielt hat. Der ist zum Schluss ein bisschen abgefallen, meine ich. Aber ich glaube, der stand Richtung 100 die ganze Zeit. Und der hatte dann das Timing auf seiner Seite. Und dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie was rauszuholen. Wobei Arno, wie gesagt, anständig gespielt hat. Deswegen, das sehe ich alles gar nicht so dramatisch. Ein bisschen dramatischer ist es dann bei Ricardo, weil der ja wirklich Probleme mit seinem Wurf hat, was man ja teilweise auch gesehen hat. Und ja, da hoffe ich einfach nur für ihn und drücke ihm da ganz fest die Daumen, dass er das natürlich zeitnah in den Griff bekommt und wieder ganz normal spielen kann, weil dann werden halt auch wieder die Ergebnisse bei ihm folgen, weil die Qualität hat er definitiv deutlich besser zu spielen, wenn, wie gesagt, der Wurf halt wieder funktioniert.
Der Blick auf die deutschsprachigen Ergebnisse sieht in dieser Woche positiver aus als in den letzten Wochen. Stefan Belmont hat wieder ein besseres Leistungsniveau gefunden, bewegt sich hier in einem Bereich zwischen 87 und 94, steht auch einmal im Boardfinale am Dienstag. Menzo Suljovic, einmal Boardfinale, einmal zweite Runde. Lediglich bei Rusty Jake Rodriguez läuft es noch nicht ganz so rund. Zweimal die Auftaktniederlage bei ihm. Kurz der Blick auf die Order of Merit und auf die Races, um damit hier diese zwei Tage Pro Tour zu konkludieren. Beim World Matchplay sehen wir auf dem letzten Qualifikationsplatz aktuell Damon Hatter, 2.500 Pfund, dahinter Karel Sedlacek und Cameron Menzies, dahinter kommen Rob Cross und Dave Chisnell. Ich weiß nicht, Traust du einem von diesen Spielern noch zu, Damon Hatter von seinem Qualifikationsplatz zu verdrängen? Wenn ja, wem am ehesten?
Ich glaube, wenn, dann eher Cross. Oder am ehesten Cross.
Also Cross denkt man eigentlich fast gar nicht, dass der aktuell so gut spielt. In dem PDC Form Guide, welchen sie alle paar Tage, Wochen mal auf Social Media raushauen, ist Rob Cross, glaube ich, auf die letzten 200 gespielten Legs Platz 10. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt und denkt man eigentlich gar nicht, weil Rob Cross fliegt echt so ein bisschen sehr unterm Radar. Aber ich meine, was willst du auch erwarten? Rob Cross war schon unscheinbar zu den Zeiten, wo er noch richtig gut gespielt hat. Ist er jetzt natürlich noch unscheinbarer, ne? Gut. Im Grand Prix Race, da haben wir aktuell Karel Sedlacek auf dem letzten Platz, aber jetzt wird's spannend, 1000 Pfund hinter Karel Sedlacek, Bo Greaves, die richtig Druck macht, dahinter Dave Chisnell und Michael Smith, wiederum da etwas hinter mit knapp 5000 Pfund noch in Contention, Christo Reyes und dann noch etwas über 5000 Pfund jetzt wieder weg, Max Hopp, also da ist der Weg noch ein bisschen weiter für Max Hopp, aber in der Theorie natürlich möglich. Wie sieht's in diesem Race aus? Alle Augen auf Bo Greaves und Christo Reyes gerichtet?
Also ich drücke natürlich wieder am meisten Max Hopp die Daumen, aber da würde ich fast wetten, dass Sedlacek, also dass da die Rangliste nicht so bleibt.
Und wie verändert sie sich?
Ja gut, Sedlacek traue ich nach vorne tatsächlich auch was zu, aber Bo Greaves nur 1000 Pfund dahinter, also da glaube ich, dass die definitiv noch reinrutschen wird und Christo Reyes deutlich eher als Chisnell und Smith. Und ja, dem traue ich auch zu, dass der auch nochmal einen Satz macht.
Blicken wir auf die Players Championship Finals. Da haben wir aktuell 5 Deutsche qualifiziert mit Lukas Wenig, Martin Schindler, Gabriel Clemens, Nico Springer und Max Hopp. Leon Weber befindet sich aktuell 500 Pfund hinter dem Cutoff, also da alles noch in Schlagdistanz und sind ja noch einige Turniere zu gehen. 18 wurden jetzt gespielt, 16 haben wir noch auf der Uhr. Und damit setzen wir den Haken hinter die Players Championship Turniere hier in Leicester und bewegen uns jetzt so ein bisschen weiter, wenn wir den Globus drehen zu all dem, was sonst noch so in der großen weiten Welt stattgefunden hat. Aber erst einmal gehen wir gar nicht viel weiter. Wir bleiben in England, wir bleiben bei der Women's Series und sehen zum einen 2 Titel für Bo Greaves mit Siegen bei der Women's Series 9 und Women's Series 10. Aber man muss ja sagen, 4 Turniere gespielt, quasi nur 2 Titel für Bo Greaves. Die anderen Titel gehen an Dieter Hetman und Vicky Prim. Es ist wichtiges Preisgeld für beide im Women's World Matchplay Race. Dieter Hetman, jetzt sogar Platz 5 im Race fürs Women's World Matchplay. Knapp 3000 Pfund clear auf den Cut-Off und ansonsten eine Honorable Mention müssen wir noch aussprechen, Carolina Ratajska mit ihrem ersten Finale, das erste für sie auf der Women's Series und auch das erste für Polen, verliert damit 1-5 gegen Bo Greaves, aber trotzdem noch ein weiteres Land, welches hier auf der Damen-Dartsport-Karte jetzt immer weiter in Erscheinung tritt.
Ja, also ich muss jetzt gestehen, dass ich da immer nur die Augen bei Bo Greaves habe und sowieso die über allen anderen steht. Und wenn ich schon sehe, dass die dran teilnimmt, dann denke ich schon jedes Mal, die zieht das sowieso. Also da ist dann doch schon größerer Abstand und alles andere ist dann immer eine große Überraschung.
Springen wir auf der Weltkarte wesentlich weiter gen Osten und blicken auf die Asian Tour, die stattgefunden hat in der Mongolei. Und die Turniere 13 bis 16 wurden gespielt. Bei Turnier Nummer 13 ist es Haruki Muramatsu, der sich durchsetzt gegen Christian Peres im Finale. Bei Turnier Nummer 14 gewinnt Alain Abi-Abi im Finale gegen Paolo Nebrida und Alain Abi-Abi gewinnt dieses Turnier ohne geworfene 180 im Turnierverlauf. Er ist der einzige Spieler in der Historie der Asian Tour, der das jemals geschafft hat und jetzt mittlerweile sogar schon zweimal. Er hat auch im letzten Jahr schon ein Turnier gewonnen, ohne eine 180 zu werfen. In diesem Jahr schafft er es nochmal und dann taucht ein weiterer neuer Name auf der Darts-Landkarte. Bei Turnier Nummer 15 ist es Yuya Fukuchi, der im Finale gegen Motomu Sakai gewinnt und Motomu Sakai sichert sich dann den letzten Titel an diesem Wochenende im Finale gegen Christian Perez. Ich frage dich jetzt nicht nach den Einzelmeinungen hier zur Asian Tour, außer du willst noch unbedingt was loswerden.
Ja, unbedingt. Also ohne 180 im Turnierverlauf ein Turnier gewinnen. Also das sollte, glaube ich, allen Leuten, die nicht so gut sind, Hoffnung geben auf Turniersiege. Also toi, toi, toi.
Na, also das heißt ja nicht, dass Abi schlecht gespielt hat. Ne? Der hat das ja schon wirklich sehr ordentlich
spielen lassen.
Gemacht. Ja, gut. Lass ich einfach mal so stehen. Ist eine Meinung, die muss man einfach auch mal ein bisschen atmen lassen, wie einen guten Rotwein. Sprechen wir über was, wo du definitiv mehr zu sagen kannst. Die Host Nation Qualifier in Deutschland, die gespielt wurden am letzten Wochenende. Kannst du mehr zu sagen, weil du selbst auch Teil davon warst? Am Ende qualifizieren sich für European Tour Nummer 8 in Kiel Paul Krone, Marcel Hausotter, Daniel Klose und Jason Riedke. Und für Leverkusen, European Tour Event Nummer 10, Jamie van de Werd, Dragutin Horvat, Daniel Klose, Jan Schmidt. Wie blickst du auf machen wir erstmal, bevor wir über dich sprechen, wie blickst du auf die Qualifikanten?
Ja, also ich würde sagen, wenn man die Namen liest, gibt es eine große Überraschung, würde ich sagen. Wer die Q-School vielleicht nicht so verfolgt hat, der kennt Jason Riedke vielleicht nicht. Von daher, da würde ich sagen, von den Leuten, die sich qualifiziert haben, dürfte das die größte Überraschung sein. Und aber alle absolut verdient, vor allen Dingen, du hast dann die üblichen Verdächtigen mit Krone, Klose, Horvat. Klose ja doppelt qualifiziert. Und dann hast du auch noch so formstarke Spieler dabei wie Hausi, der es letztes Mal großartig gemacht hat. Jamie, über den wir eben gesprochen haben, der bei der Challenge Tour wahrscheinlich der größte Pechvogel war. Jan Schmidt, der auch überragend gespielt hat, als er das letzte Mal qualifiziert war gegen Nico Springer. Also von daher, ja, nettes Line-up und ich freue mich, denen dann zuschauen zu dürfen, wie sie abschneiden.
Ja, gerade Jan Schmidt, muss ich sagen, hat mich beeindruckt, nach der Quali für München, jetzt gleich noch eine hier für Leverkusen, geschafft zu haben. Daniel Klose hatte zuvor in der Saison noch keine European Tour Quali, jetzt gleich hier mit dem Doppelschlag sehr ordentlich unterwegs gewesen. Ich glaube, Paul Krone, Marcel Hausotter, Dragutin Horvat, muss man gar nicht so viel zu sagen. Alle drei kann man für sich selbst natürlich Dauerbrenner irgendwie auch bezeichnen, insbesondere Paul aktuell und Dragutin natürlich, wenn man auf die Länge seiner Karriere und die Erscheinung auf der Bildfläche des Darts schaut. Jason Riedke, du hast es gesagt, vielleicht die größte Überraschung, aber auch wirklich verdient dann am Ende qualifiziert. Also das war jetzt nicht einfach so, so irgendwie durchgewabert. Und Jamie habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut, muss ich jetzt hier auch keinen Hehl draus machen, dass er sich dann doch am Ende dieser starken Saison, also insbesondere jetzt, wenn man auf die Quali-Turniere schaut, die Saison ist ja noch nicht vorbei, aber die Saison der Quali-Turniere, dass er sich doch beim letzten Turnier noch belohnen konnte für seine starken Leistungen. Und damit jetzt die Überleitung zu dir. Wie lief's denn bei dir, Steini?
Ja, also ein abschließender Satz vielleicht dazu noch, dass du mittlerweile halt auch so eine Breite und Dichte hast, dass wenn man die Namen liest, jetzt sagtest du eben, Klose hat es letztes Mal nicht geschafft. Ja gut, aber jetzt haben wir zum Beispiel auch einen Unterbuchner, der es keinmal geschafft hat. Also du hast halt, oder Finn Behrens, der die letzten Male immer richtig gut abgeschnitten hat. Also es können immer mal Leute dann auf einmal irgendwie 90 oder sogar noch ein bisschen drüber spielen und dann, wenn du da nicht dein A-Game spielst, bist du halt raus. Ne? Und so kann es dann halt auch Michi Unterbuchner gehen. Wie lief es bei mir? Ja, dich hat Jan Schmidt beeindruckt. Das Problem war mich auch, weil den hatte ich dann in der vorletzten Runde. Also ich hatte, das Großartige an den Host Nation Qualifier für mich ist halt immer, dass es in Hildesheim ist. Das heißt, dann fährt man da gerade kurz hin, muss nicht mal irgendwo anders schlafen. Also da haben wir schon einen riesen Heimvorteil. Ist halt super angenehm. bei mir war es dann nur irgendwann, dass ich Probleme mit der Schulter bekommen habe. Aber auch ging dann erst ab dem zweiten Turnier los. Also es soll keine Entschuldigung sein, weil das erste lief halt auch überhaupt nicht, gar keinen Touch gekriegt. Gut, gegen Unterbuchner hat der Kopf dann auch mitgespielt, den ich in der zweiten Runde dann hatte, weil ich eigentlich dachte, ja gut, hier hast du jetzt gar nichts zu verlieren, jetzt kannst du frei aufspielen. Und ich glaube, es war mit Abstand mein schlechtestes Spiel von allen, also gar nicht in der Partie gefunden. Und auch im zweiten Turnier war da jetzt keine Leistung dabei, wo ich sage, ja, das war jetzt super gut. Also ich würde es dann einfach positiv sehen und sagen, es ist für mich schon so ein bisschen beruhigend, dass wenn ich das Gefühl habe, dass gar nichts zusammenläuft, dass ich halt trotzdem 2-3 Leute aus dem Turnier nehmen kann und auch Jan Schmidt lange genug geärgert habe. Also das wäre so das positive Fazit, was ich einfach daraus gezogen habe, weil da muss ich wahrscheinlich einfach ein bisschen geduldig sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann gibt es auch noch 2-3 andere Leute, die sich auch noch nicht qualifiziert haben, die ich dann noch deutlich vor mir sehe, wo ich auch denke, ja, die hätten es dann auch mal eher verdient als ich. Also so ehrlich muss ich dann auch sein.
Ist die European Tour denn dein ganz klares Ziel, wo du unbedingt hin willst?
Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber so ein klares Ziel habe ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich würde mich freuen, wenn es mal irgendwie klappt. Ja,
ist normal im Alter.
Ja, genau. Oder vielleicht habe ich das Ziel auch schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht. also wenn man Strichliste bezüglich Alterssprüche machen, sind wir jetzt bei 2. Also ich möchte natürlich immer so weit kommen, wie es geht und möchte auch jedes Spiel gewinnen. Aber ich fahre jetzt nicht zum Host Nation Qualifier und sage, ich will mich jetzt zwingend qualifizieren. Also letztes Jahr wurde ich auch darauf angesprochen, ob ich irgendwie mich da qualifizieren könnte. Dann habe ich gesagt, nee, das ist utopisch. Mittlerweile, also weil ich halt viele Freunde habe, die keinen Dart spielen und die stellen dann halt solche Fragen. Und dann, also mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, nicht, dass es utopisch ist, aber ich sage, es ist halt sehr unwahrscheinlich, aber es wäre halt möglich.
Dann lassen wir das mal so stehen und schauen mal, was die nächste Saison ergeben wird. Vielleicht tastest du dich ja noch etwas näher ran und vielleicht sehen wir dich dann ja 2027 auf der Bühne in deinem schönen Trikot. Schöne Trikots sprechen wir gleich noch drüber, wenn es um den World Cup gehen wird. Jetzt einmal noch kurz der Blick nach Australien zur ADA Tour. Da haben die Events 9 bis 12 stattgefunden. Es gibt 2 Titel für Raymond Smith und 2 für Brody Clinch. Beide führen die Order of Merit nach der Hälfte der Events klar an. Kurzer Blick noch einmal nach Schweden zur Nordic und Baltic Tour. Dort wurden die European Tour Qualifikationen für die Events 10 bis 12 ausgespielt. Die Qualifikanten heißen Mio Varila, ein junger Finne, der neu auf der Darts-Landkarte, jetzt auch auf der European Tour in Erscheinung tritt, Jonas Masalin und Johann Engström. Und bei der Nordic und Baltic Pro Tour wurden die Events 7 und 8 bestritten. Da gewinnt zum einen Darius Labanauskas im Finale gegen Daniel Larsson und Daniel Larsson dann beim Folgeevent im Finale gegen Janni Haavisto. Und damit können wir von unserer großen Darts-Landkarte nochmal den Schritt noch ein Stückchen rausmachen und jetzt noch ein paar Randthemen hier behandeln und drüber sprechen, die in den letzten Wochen oder in der letzten Woche quasi so aufgetaucht sind. Zum einen Tom Bissell, der einen Bouncer gefangen hat. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du den Clip auch gesehen hast. Ich habe sowas auf Video vorher noch nie gesehen gehabt, wie jemand einen Bouncer mit der Hand fängt, also in den Schuh, wo auch immerhin, haben wir alle schon gesehen, Stichwort Martin bei den UK Open, aber dass der so weit zurückspringt und dann jemand so geistesgegenwärtig diesen Dart fängt, ohne sich da auch, weiß ich nicht, irgendwie da die Hand halb zu durchbohren mit der Spitze oder so, fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Tom Bissell hat es dann ja, ich glaube auch auf Twitter war es, geschrieben, er würde sich wünschen, eine neue Regel einzuführen, dass jemand nochmal werfen dürfte, wenn er den Dart fängt, bevor er den Boden berühren würde. Fände ich eine unfassbar lustige Regel, weil stell dir jetzt mal vor, der Dart bounce nur so ein Stückchen zurück und auf einmal würden dann die Dartspieler so richtig in Bewegung kommen und du siehst dann da auf einmal den Beachvolleyball-Dive, weil jemand noch versucht, diesen Dart zu fangen, damit er dann doch nochmal werfen kann. Fände ich unfassbar lustig, würde, also ist natürlich Firlefanz in meinem Hirn, aber würde natürlich den Dartsport nochmal wirklich erheitern. Aber diese Szene mit Tom Bissell finde ich deswegen auch so interessant, weil sie geklippt auf Instagram fast 6 Millionen Aufrufe bei der PDC erzählt hat. Also das sind dann, glaube ich, auch echt immer wieder diese Momente, diese Kleinigkeiten, wo es gar nicht mal um die sportliche Greatness oder sportliche Ergebnisse geht, aber womit du neue Leute subtil an den Dartsport heranführen kannst und zeigen kannst, hey, guck mal, wir sind hier, das ist Lustiges oder Unterhaltsames bei uns passiert. Ich glaube, das sind genau diese kleinen Clips, womit du Leute auf Social Media erreichst.
Also das mit dem Darts fangen und vielleicht einen Hechtsprung nach vorne machen, würde ich vielleicht, wenn ich mir einen Spieler aussuchen darf, vielleicht bei Mervyn King gerne mal sehen. Alternativ wäre für mich Adam Cervada, würde ich auch nehmen. Also es wäre ganz spannend zu sehen. Klar habe ich den Clip gesehen. Es sind aber mittlerweile so viele Clips im Umlauf, dass ich dachte, das ist KI.
Also, bist du auf einen dieser KI-Clips reingefallen, wo Maras Rasma nach dem neuen Data von Dirk van Dijvenbode ihn einfach ins Gesicht schlägt?
Nee, aber auf den, wo Wessel Neymann Max Hopp küsst. Nein, aber ich dachte wirklich, dass das KI wäre. Deswegen bin ich da so drüber gegangen, weil ich halt wieder dachte, da hat sich einer einen Spaß erlaubt und dachte, ja, ist aber ganz gut gemacht. Also von daher, ich glaube, gegen Nick Kenny hat er gespielt, oder?
Ja, das kann gut sein. Gegen Nick Kenny, der auch erst ein bisschen verwundert war, wo jetzt dieser Dart ist und warum Tom Bissell ihn wieder in der Hand hält und nicht wirft.
Genau, also darauf wollte ich hinaus, weil er ja im Zurückgehen dieses Geräusch schon gehört hat und dann hinter ihm stand und dann links an ihm vorbeigeguckt hat, rechts an ihm vorbeigeguckt hat. Also das war dann ganz spannend und klar, du hast recht, also so ein Clip mit so vielen Aufrufen ist natürlich für den Dartsport gar nicht so verkehrt.
Nick Kenny ist übrigens ein gutes Stichwort, wenn wir die Überleitung zu unserem nächsten Randthema nehmen. Die World Cup Absagen / Änderungen. Nick Kenny für Wales mit dabei an der Stelle von Gervin Price. Nick Kenny jetzt an der Seite von Johnny Clayton. Dadurch, ja, natürlich die Position von Wales klar geschwächt, muss man auch sagen. Die Gervin Price Absage auch so ein bisschen mit so einem leichten Geschmäckle, weil dann kursiert erst das Gerücht, okay, sagt er aus irgendwie gesundheitlichen Gründen ab. Und dann macht Gervin Price da die typischste Gervin Price Instagram Story und sagt dann einfach so, ich sag übrigens nicht wegen den gesundheitlichen Gründen ab, wo ich mir auch wirklich dachte, ja, sag doch einfach jetzt, warum du abgesagt hast. Also habe ich wirklich irgendwie nicht so richtig gefühlt, fand ich aber auch ein bisschen lustig. Nicht so richtig gefühlt, aber ein bisschen lustig fand ich übrigens auch das Foto aus dem Gym von Gervin Price, welches er jetzt zuletzt gepostet hat. Also dieses, da war es ja wirklich offensichtlicherweise KI. Postet da ein KI-Bild.
Das KI? Das wusste ich nicht.
Ja, doch. Sie ist ein bisschen drauf reingefallen. Ich könnte jetzt hier den dritten Strich auf der Strichliste machen, untersage es mir aber. War absolut klar erkennbar KI. Also ich meine, das war, ich glaube, das gleiche Bild, welches er im November letzten Jahres gepostet hatte, nur in wesentlich krasser jetzt auf einmal hier. Also so eine Trainingsform hat Gervin Price nicht und ich weiß nicht, ob er sie jemals noch naturell erreichen wird in seinem Leben, weil das ist schon wirklich nicht verkehrt, wie es auf dem Bild aussah. Aber es war natürlich KI, hat dafür auch ein bisschen Spott und Häme geerntet, ob das jetzt der Weg sein muss, mit so einer Followeranzahl ohne Kommentar oder sowas dazu irgendwie, weiß ich nicht, ein KI-bearbeitetes Bild oder ein klar bearbeitetes Bild von sich selbst zu teilen. Gut, muss jeder selber wissen, was er macht, aber fand ich schon ein bisschen merkwürdig.
Finde ich lustig. Also ich finde das richtig lustig, wenn er dann, weil es ihm halt einfach wurscht ist. Also das ist halt Gervin Price. Also auch mit der Absage, wobei ich das eigentlich ein bisschen schade fand, weil ich mich eigentlich auf das Team gefreut habe. Aber ansonsten immer die, also so wie er sich gibt, ich finde Gervin Price super. Also das, bei dem ist alles wurscht und ja, der gibt auf alles einen feuchten Kehricht.
Eine Thematik habe ich hier gerade noch zum World Cup. Die habe ich auch in der letzten Folge, in der Patreon-Folge mit Laurin schon ein bisschen aufgegriffen. Würde ich aber auch ganz gerne noch mal kurz in dieser Hauptfolge hier machen. Und zwar die Frage, die jetzt auch, die schon im Raum stand, aber die jetzt noch mal auch nach den letzten Players, also nach diesen Players-Championship-Turnieren aufkam. Sollte Ricardo den World Cup spielen oder sollte er absagen? Und ich gebe gerne noch einmal ganz kurz meinen Take wieder, wie ich ihn auch schon in der Folge mit Laurin gebracht habe. Und dann bin ich gespannt, was du generell zu der Thematik, aber auch zu meinem Take sagen wirst. Und ich sage, Ricardo sollte den World Cup nicht absagen, außer er fühlt es komplett überhaupt gar nicht und hat das Gefühl, dass das für ihn kontraproduktiv ist. Aber diese gesamten Forderungen von den Leuten, von deutschen Dartfans, die sagen, es geht hier um Deutschland, es geht darum, unser Land zu repräsentieren und da müssen die beiden besten Spieler hin, finde ich halt absoluten Quatsch. Muss man von runterkommen, dass das hier irgendwie die Weltmeisterschaft ist, bei der das eigene Land repräsentiert wird, so schön und puristisch dieser Gedanke auch ist und so sehr ich mir so ein Turnier auch wünschen würde, das ist so ein Turnier nicht. Das ist ein Showturnier von der PDC, wo Leute dann in der Konstellation ihres Landes dieses Showturnier bestreiten und wo es auch um eine Menge Kohle geht. Darf man auch nicht vergessen. Und Ricardo ist jetzt nicht einfach irgendwie von einem Bundestrainer random eingeladen worden, nachdem Nico Springer monatelang am Telefon versichert wurde, dass er die Nummer eins ist und jetzt auf einmal ist jemand anders da, um hier jetzt mal noch die Parallele zum Fußball zu schlagen, damit Kevin auch mitkommt. Nein, kleiner Seitenhieb an der Stelle. Nein, Ricardo hat sich das über die letzten 2 Jahre wirklich erarbeitet, die deutsche Nummer 2 zu sein, bei diesem Turnier am Start zu sein. Und wir dürfen nicht vergessen, hier geht es auch wirklich um eine Menge Kohle. Selbst wenn sie in der Gruppe, selbst wenn er an der Seite von Martin Schindler komplett reinscheißen würde, sag ich jetzt einfach mal so, geht trotzdem jeder von den beiden mit 2.500 Pfund nach Hause. Wenn sie die Gruppe überstehen, was je nach Gruppenkonstellation, selbst mit Ricardo in einer schwachen Form und Martin Schindler aktuell in seiner Form, nicht undenkbar oder nicht unrealistisch ist, geht jeder von beiden mit 5.000 Pfund nach Hause. 5.000 Pfund, das sind fast 6.000 Euro. Das ist schon ein sehr gutes Geldchen für einen Monat, beziehungsweise für einmal spielen, für ein Turnier spielen. Und man darf nicht vergessen, was das Ganze auch noch für eine Medienwirkung hat beim Turnier selber und auch mit dem ganzen Material, was dann die PDC Europe und Sport 1 und The Zone und so weiter rund um den World Cup mit den beiden deutschen Repräsentanten halt wieder veranstalten werden. Also von daher sehe ich überhaupt nicht, warum Leute die Diskussion aufmachen, dass Ricardo da absagen sollte. Und dann letzter Punkt, und dann habe ich das hier soweit durch mit meiner Argumentation. Es kann, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, gerade auch bei Spielern, die in einer Karrierephase sind, wo sie strugglen mit ihrem Wurf, mit ihrer Mentalität, mit was auch immer, wirklich was auslösen zum Positiven beim World Cup zu spielen, ohne den alleinigen Druck auf seinen Schultern zu haben, an der Seite von einem aktuell guten und starken Spieler zu spielen, wie Martin Schindler einer ist. Das kann bei Ricardo auch was auslösen und kann sich auch sehr positiv auf seine Leistung, sein Spiel, auch auf sein Einzelspiel in der Zukunft nach dem World Cup auswirken.
Ja, Punkt. Nein, also du hast jetzt viele Punkte, die ich auch auf dem Schirm hatte, hast du mir oder hast du schon erwähnt? Die würde ich jetzt gerne alle nochmal aufzählen. Nein, also das ist, wenn du dir das über ja 2 Jahre, 3 Jahre, wie auch immer erarbeitet hast, da zu stehen, wo du stehst, dann finde ich es auch absolut berechtigt, dass er spielt. Sorry, was heißt berechtigt? Er soll es einfach bitte spielen. Und ich muss gestehen, ich finde es auch so ein bisschen unfair, dass dann die Medienlandschaft oder einzelne Fans sagen, er soll bitte nicht spielen, weil, wie gesagt, er hat sich das halt erarbeitet. Und der wichtigste Punkt, was du eben gesagt hast, also es kann ja auch zu Besserung führen. Das heißt, er hat momentan Probleme mit seinem Wurf und das ist jetzt einfach ein Doppel, wo er einen Kollegen an seine Seite gestellt bekommt, was schon mal sehr, sehr gut funktioniert hat. Siehe letztes Jahr erste Runde. Woher will man nicht wissen, dass es wieder genauso endet? Und es ist ja, es geht um Kohle. Das heißt, Also wer würde denn freiwillig auf Geld verzichten? Also an seiner Stelle. Deswegen finde ich das alles ein bisschen komisch, dass da überhaupt eine Diskussion aufkommt. Und also ich würde mich freuen, wenn Ricardo definitiv spielt. Und vor allen Dingen wenn du Datites hast, dann ist ja auch nicht die Lösung zu sagen, ja, dann spiele ich halt keinen Dart mehr. Also das ist ja nicht zielführend. Also von daher, ich finde die ganze Diskussion ein bisschen eigenartig.
Ja, also freiwillig auf das Geld und die Teilnahme sollte er nur verzichten, wenn er sagt, ich fühle es überhaupt gar nicht, ich will da nicht hin und ich habe das Gefühl, dass wenn ich dort hingehe und spiele, das kontraproduktiv für mein Mindset und mein Spiel ist. Das ist der einzige Grund, wo ich sagen würde, dann sag es lieber ab. Aber solange das bei ihm nicht gegeben ist und das muss intrinsisch kommen, das darf nicht von außen indoktriniert werden, sollte er den World Cup spielen. Warum auch nicht?
Ich verstehe deinen Punkt, aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass ein Dartspieler sagt, ja, ich möchte an so einem prestigeträchtigen Turnier nicht teilnehmen. Also von daher glaube ich.
Naja, wenn du dich nur scheiße fühlst, nur unter Druck gesetzt fühlst und dann irgendwie denkst, ich gehe da auf die Bühne, ich krieg den Dart nicht los, das ist für mich mental total belastend und ich habe das Gefühl, mein Teampartner und meine Nation, vielleicht ist das Gefühl da, zu enttäuschen und hier wirklich nicht den Erwartungen gerecht zu werden. Mit so einem Gefühl kann es dann schon mal sein, dass dir dann wichtiger ist, wie du dich fühlst, als dass du da mit 2.500 Pfund nach Hause gehst.
Ja, magst du wiederum recht haben. Ich sehe es eigentlich umgekehrt, dass der Druck eben nicht nur bei einem liegt, weil es eben Doppel ist. Da hätte ich halt mehr Druck, wenn ich irgendwie irgendwas alleine spielen muss und alle auf mich schauen und alle hoffen, dass ich das Ding reiße, als wenn ich dann jemanden neben mir habe, auf den ich mich verlassen kann.
Lassen wir den World Cup World Cup sein, schauen noch einmal ganz kurz auf drei kleinere weitere Themen und dann haben wir die sonstigen Themen für diese Woche auch abgehakt. Danny Baggish kam jetzt die Tage die Meldung, wurde von der DRA vorläufig suspendiert, bis die Untersuchung zu ihm abgeschlossen ist. Es gibt den Vorwurf des Matchfixings während der Modus Super Series. Raymond van Barneveld nimmt sich eine Pause bis September, hat glaube ich auch nur jetzt den Montag gespielt und den Dienstag dann rausgezogen, wenn ich mich nicht ganz vertue, hat gesagt, er will bis dahin nur ein paar vereinzelte Turniere spielen, jetzt erstmal wieder an seinem Mindset, an seiner Einstellung und so arbeiten. Und Luke Littler hat am heutigen Aufnahmetag, am Dienstag, den MBE bekommen, wie ja auch schon letztes Jahr war es, glaube ich, Luke Humphreys und Fallon Sherrock müsste es gewesen sein, die da ihren Member of the British Embassy bekommen haben, also auch Luke Littler jetzt mit diesem Verdienstorden des Königreichs. Und damit kommen wir jetzt zur Frage der Woche und ich weiß, dass du hier schon auf heißen Kohlen sitzt, du wolltest, als ich dir die Thematik schon gesagt habe, auch schon privat mit mir darüber diskutieren. Da habe ich gesagt, nee, stopp, das machen wir jetzt nicht. Wir sprechen da im Podcast drüber. Die Frage der Woche lautet, auf die ihr jetzt auch antworten könnt und Bezug nehmen könnt bei uns auf Instagram, checkout-podcast, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Frage der Woche, welches World Cup Trikot gefällt euch am besten? Steini, jetzt würde ich gerne auch mal dein Take schon mal dazu hören. Normalerweise lösen wir die Frage der Woche mit unseren Takes erst in der Woche danach auf. In dieser Woche ist Kevin nicht da, ich habe freie Hand, sag's keinem, wir machen das jetzt hier. Ich würde nämlich jetzt gerne drüber sprechen. Welches ist dein Lieblingsshirt oder deine Lieblingsshirts von den World Cup of Darts Trikots in diesem Jahr?
Ich wollte gerade sagen, ansonsten werde ich nächste Woche halt nochmal 3 Minuten zugeschaltet. Also ich hab die Seite im PDC-Store habe ich aufgemacht und ich war absolut positiv überrascht, weil mir wirklich viele Trikots sehr gut gefallen. Weil die sind viele, sind da clean und es ist nicht dieses, ich sag mal, billige Chaos, was du halt auf ganz, ganz vielen Dart-Trikots hast, wo es teilweise so wirkt, als wenn sich da jemand extrem ausgetobt hat und einfach mal gedacht hat, ach komm, ich mach dies rauf, ich mach jenes rauf und da muss noch ein Stern dahin und eine Rakete und dann ist das Trikot komplett überladen. Also jetzt nicht bezogen auf die Trikots der einzelnen Länder, sondern generell sind da Trikots häufig nicht so mein Fall. Aber als ich die Seite aufgemacht habe, ich dachte, oh, da sind aber ganz, ganz viele dabei, die ich super interessant finde und echt schick. Und meine Top 3 sind Frankreich, Italien und Hongkong.
Ja, also Italien kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde, das Italien-Trikot sieht unfassbar edel aus, mit diesem dunkelblau und dann mit diesen goldenen Linien da dran und auch mit dem PDC-Logo in Gold auf der Brust. Also Italien hat mich auch echt abgeholt, ist auch bei mir unter meinen Top 3. Frankreich kann ich ehrlicherweise nicht so ganz verstehen, also irgendwie mit diesem roten Querbalken und mit den weißen Linien dazu, holt mich jetzt nicht so hundertprozentig ab. Und Hongkong, ja, ich check's, aber das finde ich wiederum ein bisschen unruhig, muss ich irgendwie ehrlicherweise sagen.
Hongkong verstehe ich, weil so ein bisschen, also normalerweise ist es auch nicht das Muster, was ich bevorzuge, und habe darüber nachgedacht, warum ich das jetzt attraktiv finde. Und habe einfach nur gedacht, okay, das wirkt irgendwie so ein bisschen futuristisch, dynamisch und irgendwie modern. Und irgendwie finde ich das ganze Muster cool. Und bei Frankreich, und da habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da irgendwie ein Witz bezogen aufs Alter kommt, weil das Trikot von Frankreich erinnert mich so ein bisschen an das Fußballtrikot. Liebe Grüße an Kevin, der wird das vielleicht relaten können. So von vor 20 Jahren, 24 Jahren etc. Und ich finde, Frankreich finde ich überragend. Also auch, ich finde es elegant und es sieht klasse aus.
Ja, ich check den nostalgischen Punkt, aber bei vor 24 Jahren kann ich sehr wenig mitreden. Das ist dir hoffentlich bekannt. Meine Top-Trikots, zum einen in meinen Top 3 habe ich auch Italien drinne, so wie du auch. Und dann finde ich noch richtig klasse, zum einen Kanada holt mich komplett ab mit dem Ahornmuster da in den verschiedenen Rottönen, aber auch nicht zu auffällig, sondern eher noch so ein bisschen subtiler. Wenn man das jetzt mal mit anderen Trikots vergleicht, wie auffällig das Muster ist, finde ich sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, mein absoluter Favorite ist Polen. Also das Polen-Trikot mit dem polnischen Adler dezent in dieses Muster eingearbeitet, holt mich richtig ab. Also das Polen-Trikot ist meine Nummer 1. Eine Honorable Mention gibt es von meiner Seite noch für das Neuseeland-Trikot. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber meine Top 3, Italien, Polen, Kanada. Und wenn ich mich für eins entscheiden müsste, Polen. Und wenn wir uns auf eins einigen müssten, dann Italien.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann relativ einfach. Jetzt hast du über Honorable Menschen gesprochen. Da finde ich zum Beispiel England eigentlich auch ganz geil, weil das ist halt sehr schlicht, aber irgendwie hat das eine gewisse Aura. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mir direkt Littler und Humphreys drin vorstelle, aber irgendwie hat das definitiv auch was.
Lass uns, bevor wir über die schlechtesten Shirts sprechen, wo wir vielleicht ja noch ein bisschen mehr zueinander finden werden oder nicht, einmal kurz über das deutsche Trikot sprechen. Wie findest du es auf einer Skala von 1 bis 10?
Gehört tatsächlich eher zu den Trikots, die mir nicht so gut gefallen. Also die Grundidee finde ich gut, aber es ist halt auch echt ein bisschen langweilig.
Für mich ist es so eine klassische 5 von 10. Ich find's jetzt nicht brutal blöd, aber es holt mich auch wirklich nicht ab. Die Idee mit dem mit den schwarzen Ärmeln und auf der einen Seite mit einem roten Ornamentstreifen, auf der anderen Seite mit einem gelben oder goldenen, das fühle ich ein bisschen, das finde ich okay, aber irgendwie am Ende des Tages ist es ein schwarz-weißes Trikot mit einem etwas komischen Musterstreifen auf der Brust. Also würde man da irgendwie was anderes, ein bisschen was Sinnvolleres draus machen als dieses Musterstreifen, würde ich es vielleicht noch besser finden. Vielleicht ein bisschen was Schlichteres, ein bisschen was Klassischeres, vielleicht ein bisschen mehr was in das in das Pattern, in das Muster eingearbeitet, wie zum Beispiel Italien, wie bei Neuseeland, wie bei Polen, wie bei Kanada, dann würde ich es vielleicht etwas mehr fühlen. So irgendwie, ja, so richtig abholen tut mich das nicht.
Nee, ich musste mir das auch die ganze Zeit angucken und habe auch gedacht, ja, irgendwas fehlt mir da. Ich weiß auch nicht, warum es irgendwie so eckig geworden ist, warum der Strich von oben nach unten gezogen wurde. Es ist ja alles komplett subjektiv. Es wird sich jemand was dabei gedacht haben, warum das jetzt so aussieht. Aber, also wie du jetzt eben sagst, es ist keine Vollkatastrophe, es ist nicht richtig. Also ich hätte jetzt auch gesagt, für mich ist es keine 5 von 10, sondern vielleicht eine 4 von 10. Bei mir ist es halt einfach so ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu öde.
Apropos Vollkatastrophe. Lass uns mal über die Shirts sprechen, die wir subjektiv am schwächsten finden hier in diesem Feld. Ich habe mir auch da eine Flop 3 rausgeschrieben und vielleicht fange ich jetzt dieses Mal einmal an und lege vor. In meiner Flop 3 habe ich tatsächlich Frankreich mit drinne. Also weil ich dieses Trikot echt gar nicht so fühle. Dann habe ich in meiner Flop 3 noch Indien mit drinne. Das Trikot per se in dieser Farbe, in diesem sehr hellen Blau, sieht nicht kacke aus. Also dieses helle Blau ist eine Farbe, wenn jetzt jemand aus dem Big Fish Champions Team auf mich zukommen würde und sagen würde, ich habe überhaupt keine Idee, in welche Richtung mein neues Trikot gehen sollte, was wäre eine Farbe, mit der ich mal ein bisschen auffalle, die nicht jeder hat, würde ich sagen, ja, so ein schönes helles Blau kann man machen, sieht nicht verkehrt aus. Sieht aber verkehrt aus für Indien. Ich finde, dieses Orange, welches ja eigentlich die Leitfarbe Indiens ist, beißt sich komplett mit dem Hellblau. Das passt überhaupt nicht zueinander. Und ich verstehe auch nicht, wenn man bei allen oder fast allen Ländern wirklich schön mit dem Trikot in den Landesfarben und in den Landesmotiven unterwegs ist, warum man dann bei Indien auf einmal mit Hellblau um die Ecke kommt. Also das sieht aus wie irgendwie so das Dritt- oder Viert-Trikot von Indien als Fußballnation oder so. Ich finde, das passt überhaupt einfach. Also die Farbe ist nicht verkehrt, aber es passt einfach nicht zu Indien. Und dann mein absolutes Worst-Trikot. Und ich hoffe, dass wir uns zumindest da einigen können. Aber ich bin gespannt, was du gleich sagst. Das USA-Trikot ist für mich von dem Muster mit dieser wehenden Flagge, aber den konstant durchgehenden Sternen, irgendwie ist eine Vollkatastrophe.
Ich wollte gerade sagen, deine Top 3 sind eine absolute Frechheit. Weil ich finde das Frankreich-Trikot geil. Ich finde das Indien-Trikot finde ich auch super. Also ich verstehe natürlich, was du meinst mit den Farben, dass das nicht hundertprozentig stimmig ist und dass Hellblau nichts mit Indien zu tun hat, also unserer Meinung nach. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Geschichte, die ich nicht kenne. Aber wenn ich mir das bloße Trikot angucke, dann finde ich Indien total solide. Also deutlich, deutlich besser als das Deutschland-Trikot. Und bei USA, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Das ist nicht alles stimmig. Ich selber habe mir nur ein einziges Trikot notiert. Also bei mir gibt's keine Flop 3, bei mir gibt's nur ein Trikot, was ich echt daneben finde, weil, also wenn das Deutschland-Trikot langweilig ist, dann ist das so ein bisschen die Krönung der Langeweile und das ist einfach Tschechien. Also du hast da einfach nur die Flagge in riesig auf dem Shirt und dann hast du vorsichtshalber auf der Brust auch nochmal. Das finde ich, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht musste das irgendwie um 3 Minuten vor Feierabend noch schnell fertiggestellt werden. Und das war das Letzte, was dran war. So wirkt das so ein bisschen auf mich. Wie gesagt, ansonsten finde ich die Trikots dieses Jahr wirklich total gelungen.
Ja, finde ich krass, dass du Tschechien so schlecht findest, weil, also ich finde, irgendwie hat es ein bisschen was in seinem Minimalismus.
Ja, hat definitiv
was. Und so sehr unterscheidet sich das jetzt ja nicht im Minimalismus von Dänemark oder von Norwegen, oder? Oder auch Japan ist jetzt ja auch nicht viel aufregender als Tschechien.
Ja, aber guck dir nochmal Dänemark an. Da siehst du, dass sie da zumindest ein bisschen was versucht haben. Also da hast du ja beispielsweise nicht den geraden Strich, sondern da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Dann haben die auf der roten Farbe noch ein gewisses Design. Also das finde ich, sieht deutlich, deutlich hochwertiger aus als das Trikot von Tschechien. Was nicht böse gemeint, aber das hätte ja gerade ein Kind entwerfen können.
Was sagst du zu USA? Wir haben uns auf Italien als Top-Trikot einigen können, weil es die Synergie unserer Tendenzen war. Können wir uns denn wenigstens auf die USA als Worst-Trikot einigen? Oder sagst du jetzt auch, boah, finde ich nice, erinnert mich voll an die Zeit von vor 120 Jahren, da war meine Kindheit, fand ich super.
Habe ich jetzt nicht verstanden, was du damit meinst. Also die hatten schon mal schlimmere Trikots. Aber ist für mich okay, dass du sagst, du findest es scheiße, weil ja, es trifft halt auch nicht meinen Geschmack. Also ich hätte mit leben können, aber ich verstehe, dass man es nicht gut findet.
Gut, dann sind wir gespannt auf eure Meinungen. Auf Instagram könnt ihr Teil der Diskussion werden. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht geht ihr ja mit Steinis Meinung mit, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit meiner Meinung. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Meinung. Vielleicht nennt ihr als absolutes Top-Shirt oder als absolutes Flop-Shirt auch ein Trikot, welches hier noch gar nicht genannt wurde von uns jetzt gerade. Wir sind sehr gespannt. Das soll es dann jetzt sein mit der World Cup Trikot-Thematik. Wir hören jetzt noch einmal rein in die Analyse der Premier League, in der Analyse mit Laurin Welk gemeinsam aus der letzten Patreon-Folge. Da heißt es jetzt Woche 15, Ton ab. An meiner Seite der heutige Gast Laurin Welk. Hi Laurin.
Hi Micha. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne doch, Laurin. Ich freue mich auch hier jetzt heute mit dir diese Folge zu besprechen und diese Folge angehen zu können. Es ist ja jetzt auch eine Folge für dich, wo wir auch über ein bisschen mehr sprechen werden als einfach nur den gestrigen Premier League Abend. Also du hast ein bisschen mehr Arbeit vor dir als die Gäste, die hier sonst in den letzten Wochen am Start waren. Aber das kriegen wir alles gemeinsam hin. Gestern Abend Premier League. Lass uns damit anfangen. Gespielt wurde in Woche 15 in Birmingham und man muss jetzt sagen, das Playoff-Rennen ist durch. Eigentlich schade, dass es jetzt am letzten Spieltag gar nicht mehr so wirklich um was geht, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall schade als neutraler Zuschauer. Es geht natürlich noch so ein bisschen darum, wer muss am Ende gegen den mächtigen Luke Littler spielen. Das ist nochmal ein Rennen, worauf wir uns freuen können am letzten Spieltag. Aber ansonsten, die vier Teilnehmer des Playoffs sind durch. Genau.
Und einer, der unter diesen vier Teilnehmern der Playoffs steht, ist der Sieger der gestrigen Nacht, Luke Humphreys. Es ist sein erster Tagessieg, den er holt. Und man muss es sagen, er macht es in einer wirklich beeindruckenden Manier. 107 Punkte gegen Stephen Bunting bei einem 6:0, dann 110,98, fast 111 Punkte gegen Luke Littler. Endlich mal wieder ein Sieg im direkten Duell, nachdem er, die letzten vier Duelle in Folge verloren hatte. Und dann im Finale nochmal 100 Punkte gegen Gervin Price, gewinnt damit 6:4. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Luke Humphreys der Einziger am gestrigen Abend war, der richtig wusste und einen Plan hatte, wie er mit dem Druck dieser Situation umgehen sollte. Also ich meine, Gervin Price, kommen wir gleich drauf zu sprechen, hat auch gut gespielt, das war nicht verkehrt. Aber bei ihm und auch insbesondere bei Van Gerven war das so signifikant wackeliger als das, was Luke Humphreys gezeigt hat.
Ja, das sehe ich ähnlich tatsächlich. Im ersten Spiel, da hat man bei Price auch noch erkannt, dass da doch mehr Konzentration war als dann im Halbfinale und im Finale. Da hat er gegen Van Gerven doch nochmal einen Ticken besser gespielt. Aber ich glaube, ihm war dann auch bewusst mit dem Erreichen des Halbfinals, das waren dann zwei wichtige Punkte für die Tabelle, dass da wahrscheinlich nichts mehr anbrennt. So war es ja dann am Ende auch, er hat es ja dann im Halbfinale noch klar gemacht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Humphreys hat vor allem die ersten beiden Spiele grandios gespielt. Und dann im Finale hat er so ein bisschen gebraucht, aber auch dann ab einem gewissen Zeitpunkt hat er wieder das Spiel, was wir den ganzen Abend von ihm gesehen haben. Und das war so ein bisschen der alte Luke schon fast wieder.
Ja, so ein bisschen der alte Luke und so ein bisschen der Luke, wo man sich jetzt vielleicht auch davon erhofft, dass er dann bei den Playoffs auch Luke Littler so richtig gefährlich werden kann. Ob es vielleicht im Halbfinale schon so weit ist oder ob es eventuell zu diesem Treffen im Finale kommt. Also Luke Humphreys definitiv der Sieger dieses Abends. Aber man darf ihn auch nicht schmälern. Der weitere Sieger dieses Abends ist Gervin Price. Auch wenn er den Tagessieg nicht holt, gewinnt dieses ganz entscheidende Duell mit Michael van Gerven. Es war irgendwie so eine komische Partie, muss man sagen. Also man musste sich eigentlich fragen, wie gewinnt Gervin Price diese Partie erstmals nicht 6-0, weil Van Gerwen wirklich ein katastrophales Scoring hat. Gervin Price hat einen fantastischen ersten Dart, kriegt so viele Chancen auf Doppel und kann die Legs einfach nicht zumachen. Und dann andersrum muss man sich aber auch fragen, als Van Gerwen in dieser Partie drinne war, als es 4-4 steht und er diese 3 Darts für die 28 Punkte Rest bekommt, wieso steht es dann nicht 5-4 für Michael Van Gerwen? Also irgendwie so eine Partie, die schwer zu greifen war.
Ja, auf jeden Fall. Das waren zwei Knackpunkte, wo ich mir erst dachte, Gervin Price macht das Ding. Er hatte, glaube ich, zweimal 2 Darts auf Doppel 12, wo ich dachte, das Ding ist hier gleich durch. Van Gerwen auch zu dem Zeitpunkt noch irgendwo bei Mitte 80 im Schnitt. Und ich glaube auch am Ende immer noch unter 90. Und dann kam der zweite Knackpunkt, wie du eben gesagt hast. Genau, 3 Darts auf Doppel 14, beziehungsweise eine auf Doppel 7. Er verpasst und Price checkt dann die 100. Ja, ganz komisches Spiel. Auch von der Mimik und Gestik der Spieler her, irgendwas wirkte da nicht so wie sonst.
Ja, ich glaube, beide haben so ein bisschen diesen Druck gespürt. Ich hatte schon noch das Gefühl, dass aus diesem Druck heraus Gervin Price es etwas mehr wollte und am Ende deswegen auch gewonnen hat. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Aber irgendwie war es trotzdem so ein bisschen irgendwie, als es dann 3-3 stand, als es 4-4 stand, war das dann auch irgendwie so ein bisschen wie, ja, ich weiß nicht, es ist schwer einzuordnen, diese Körpersprache von Gervin Price und von Michael Van Gerwen. Gervin Price gewinnt danach dann noch mit 6-4 gegen Gian Van Veen, zieht dann ins Finale ein, aber da ging es dann auch gar nicht mehr um so viel in dieser Partie. Verlierer an diesem Abend sind für mich ganz klar zum einen erstmal Michael Van Gerwen, müssen wir anführen, verliert diese komische Partie gegen Gervin Price, hatte viel zu wenig Drive in dieser Partie, also wollte es nie so richtig irgendwie, hast du gemerkt, und hat dadurch sich jetzt eben auch jegliche Möglichkeit um die Playoff-Plätze verbaut. Verlierer aber auch für mich, Gian Van Veen, hat den Sieg über Josh Rock, dann die Niederlage gegen Gervin Price, die Playoff-Chancen sind weg. Johnny Clayton, Stephen Bunting, eigentlich für mich so in dieser Kategorie dazwischen, müssen aber in die Verliererkategorie wegen des Ergebnisses. Beide verlieren mit 0-6. Da kannst du einfach nicht in der Dazwischenkategorie auftauchen, wenn du hier zweimal einen Whitewash kassierst.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zwei Whitewashes hintereinander. Das erste Mal in der Premier League-Historie, dass das überhaupt passiert ist. Und ja, für Clayton ging es ja wirklich um gar nichts mehr. Bunting hätte, glaube ich, mit 2 Tagessiegen noch theoretisch in die Playoffs gekonnt. Aber ich fand, man hat beiden irgendwie angemerkt, da fehlt der Biss, da fehlt der letzte Wille, auch bei Bunting. Ich glaube, er hat sich selber auch nicht zugetraut, da 2 Tagessiege hintereinander zu holen. Und am Ende waren das ja schon fast 2 verdiente Whitewashes.
Dann ein schmaler Grat im Übergang zur Dazwischenkategorie. Josh Rock verliert genauso seinen Auftakt, aber eben nicht mit 0-6, verliert mit 3-6 gegen Gian Van Veen. Ist nicht gut, aber immerhin, wie gesagt, kein 0-6, sondern etwas mehr Paroli, die er geboten hat. Und dann für mich in der Dazwischenkategorie definitiv noch Luke Littler. Also der wahrt sich jetzt noch die Chance auf 46 Punkte nach der Ligaphase, wenn er in der nächsten Woche nochmal einen Tagessieg holen würde. Und das ist unser Übergang zur Tabelle, um da mal drauf zu schauen. Da steht Luke Littler bei 41 Punkten. Sein Rekord nach der Ligaphase liegt ja bei 45 Punkten. Er könnte das nächste Woche eben noch brechen, wenn er noch den Tagessieg holt, um dann noch einen Rekord oder einen weiteren eigenen Rekord aufzustellen bzw. einzustellen. Glaubst du, dass er es nächste Woche packen wird oder nicht?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also natürlich kann Littler jeden schlagen. Jetzt ist die Frage, gegen wen spielt er in der ersten Runde?
Er spielt in der ersten Runde gegen Josh Rock und danach gegen den Sieger aus der Partie Humphreys oder Van Gerwen. Ist ja auch so ein bisschen die Frage mit dabei, die gebe ich dir jetzt auch gleich noch mit. Wer will es denn noch am meisten nächste Woche?
Ja, das wird entweder Humphreys oder Price sein, weil ich denke, beide wollen nicht gegen Luke Littler spielen. Und da kommt es dann eben auch drauf an, wie die Viertelfinals laufen, glaube ich. weil wenn Humphreys weiterkommt gegen Van Gerwen und spielt dann im Halbfinale gegen Littler und Price sollte auch sein Viertelfinale gewinnen, dann wird Humphreys in diesem Halbfinale definitiv Vollgas geben, um dieses Duell eben in den Playoffs zu verhindern. Mhm. Und dann wird schwer für Littler, hat man ja diese Woche gesehen. sollte das Ding da vielleicht schon durch sein, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da so ein bisschen der Druck fehlt und dass Littler dann einfach durch den Abend durchgeht.
Ist nämlich eine ganz interessante Ausgangslage. Also Littler, wie gesagt, die 1, 41 Punkte, dahinter Clayton, 34 Punkte, brennt nichts mehr an auf den Plätzen 1 und 2. Dann haben wir Price und Humphreys, beide mit 24 Punkten. Da geht's jetzt, wie wir es schon gesagt haben, oder wie du es gesagt hast, um die Frage, wer spielt gegen Littler in den Playoff-Plätzen. Alles dahinter ist relativ irrelevant, muss man dann ehrlicherweise sagen. Und jetzt bei Price und Humphreys können halt verschiedene Szenarien kommen, ne? Also der nächste Spieltag in Sheffield sieht wie folgt aus. Clayton gegen Bunting, dann Price gegen Van Veen, Littler gegen Rock und Humphreys gegen Van Gerven in der Reihenfolge. Wenn Price jetzt hier schon gegen Van Veen ausscheidet, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Humphreys nochmal alles reinlegt in die Partie gegen Michael Van Gerven. Und wenn er die dann gewinnen würde, ich glaube, dann wird auch bei ihm so ein bisschen der Adrenalinspiegel absacken. Dann ist er Dritter, muss nicht gegen Littler in der O2 Arena in den Playoffs spielen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Littler den Abend gewinnt, weil wer soll ihm dann quasi noch so richtig Paroli bieten? Wenn aber Gervin Price seine Auftaktpartie gegen Gian Van Veen gewinnt, dann muss Humphreys ja auch richtig nachziehen. Da muss er nicht nur gegen Michael Van Gerven gewinnen, sondern da müsste er auch noch gegen Josh Rock oder Luke Littler gewinnen in dem Halbfinale danach oder vielleicht noch in einem möglichen Finale gegen Gervin Price, je nachdem, wie es kommt. Also er muss ja Price irgendwie ausboten. Von daher dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Tagessieg von Littler etwas gefährdeter ist. Um jetzt meine lange Rede nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, dass Littlers Chancen für den Tagessieg und damit die Bestmarke in der Ligaphase signifikant steigen, wenn Gervin Price in seiner Partie gegen Gian Van Veen zum Auftakt rausgeht.
Ja, und das sehe ich ganz genauso. Interessant ist halt, dass Price und Humphreys sich an dem Tag erst im Finale sehen können. Das heißt, es wird immer hinten im Players-Bereich quasi dieses Duell geben, Fernduell, und beide gucken auf den Fernseher und gucken, was macht der andere. Und da würde ich gerne mal so einen Price und einen Humphreys auch beobachten, wie da die Reaktionen sind. Ob die da ganz entspannt sitzen und denken, ich mach das gleich selber klar. Oder ob da dann auch vielleicht mal gejubelt wird, wenn der jeweilige Gegner checkt.
Ja, kann ich mir vielleicht auch gut vorstellen. Am Ende sind es auch alles Sportsmänner und es geht ja auch um ein bisschen was, weil ob du jetzt gerade in der aktuellen Form gegen Luke Littler oder gegen Johnny Clayton im Halbfinale spielst, entscheidet dann ja auch eventuell etwas mehr über die Chance auf ein paar tausend Pfund mehr, muss man ja sagen. Spannendstes Szenario für uns alle wäre natürlich das Finale zwischen Price und Humphreys, so wie es in dieser Woche auch war, also dass du eben noch einmal dieses direkte Duell bekommst um Platz 3 und 4, aber am Ende des Tages geht's halt jetzt nur noch um ein bisschen was und nicht mehr um so ganz viel. Schauen wir mal, dann nagel ich dich jetzt noch einmal drauf fest, wer gewinnt nächste Woche in Sheffield?
Ich sage, Littler gewinnt, weil Price sein Viertelfinale verliert und Humphreys sein Viertelfinale gewinnt, und dann bestätige ich da deine These, dann ist der Druck raus und dann läuft Littler durch.
Also, hier habt ihr es zuerst gehört, so wird es nächste Woche passieren. Lass uns dann jetzt den Haken hinter die Premier League machen und nochmal zwei Tage. Soweit die Premier League und Spieltag Nummer 15. Steini, uns bleibt jetzt gar nicht mehr viel übrig zum Ende dieser Folge, als einmal ganz kurz den Ausblick zu wagen, was uns jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche erwarten wird. Jetzt am Mittwoch, am heutigen Erscheinungstag der Folge, haben wir noch die Tourcard Holder European Tour Qualifier. Ansonsten haben wir Donnerstag den letzten Premier League Spieltag. Da geht's einzig und allein noch um die Frage, wer wird gegen Luke Littler im Halbfinale der Playoffs spielen müssen. Ansonsten ein irrelevanter Spieltag. Bin ich froh, dass Kevin ihn dann in der Analyse machen muss und nicht ich. Nein, das war jetzt auch wieder etwas überspitzt gesagt. Ab Freitag haben wir dann die International Darts Open in Riesa. Es geht weiter mit der European Tour. Aus deutscher Sicht sind Martin Schindler, Nico Springer und Ricardo Petrezko mit dabei und die Host Nation Qualifier Feier Finn Behrens, Michael Unterbuchner, Paul Krone und Liam Mandel-Lawrence. Zu Beginn der nächsten Woche gibt es dann auch die nächste Hauptfolge von Checkout. Und ich mache jetzt hier einfach mal was, was wir sonst gar nicht so häufig machen. Ich gebe jetzt dir als Gast hier das Schlusswort und die Abmoderation dieser Folge.
Ja, vielen Dank. Das mache ich natürlich total gerne. Und so wie ich sonst auch immer ausschweife, mache ich es jetzt natürlich auch. Dementsprechend ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören und euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ciao.